In der aktuellen Podcast-Folge beschäftige ich mich mit der Frage, wie sterben Tiere? Jeder muss mal sterben, auch Hirsche, Rehe, Wildschweine, Vögel, Insekten und so weiter. Die Frage ist, wie geht das? Und wir klären auch spannende Fragen, zum Beispiel, ob Tiere auch dement werden können. Also, hört gerne rein, ich würde mich sehr freuen. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, Peter und der Wald. Bevor wir jetzt starten, habe ich noch eine Bitte an euch. Ihr könnt uns wirklich unterstützen, indem ihr den Podcast abonniert. Auf YouTube, auf Spotify, auf Apple Podcasts oder was für eine Plattform auch immer. Das würde uns echt weiterhelfen. Das bringt einfach ein bisschen mehr Reichweite für unsere Anliegen. So, jetzt geht's aber los mit unserem Thema. Ich bin hier natürlich wieder mal in meinem Lieblingswald unterwegs, diesem schönen alten Buchenwald, ein schönes Reservat. Das ist einfach gut für die Seele im Winter. Die Tage werden jetzt wieder länger, das ist schon mal was. Und es dauert ja nicht mehr lang, bis der Frühling da ist, aber noch ist es Winter und noch haben wir die harte Jahreszeit. Vor allem für die Tiere. Und genau darum geht es heute, um die Frage, wie sterben Tiere? Ja, das hört sich traurig an, aber das ist der Gang der Dinge, ne, für Mensch und für Tier. Und die Frage ist eben, wie kommt es dazu, dass Tiere sterben? Und wenn sie denn dann sterben, wie läuft das bei denen ab? Ist das so ein bisschen so ähnlich wie bei uns? Oder ja, ändert sich das Verhalten? Das will ich heute mit euch mal ein bisschen beleuchten. Und bevor wir zu dem Punkt kommen, ne, wo es dann zu Ende geht, schauen wir erstmal an, wie lange können denn Tiere überhaupt leben? Das ist in der Natur, also hier bei uns, ich rede jetzt eigentlich immer von europäischen Tieren, also unseren Verhältnissen, ne, weil da habt ihr den meisten Nutzen davon, von dem Wissen für euch draußen im Wald. Das ist auch übrigens interessant. Ich laufe hier gerade um so eine umgefallene alte Buche rum. Und genau das machen die Tiere auch. Also man sieht überall im Laub so kleine Stapfen. Die Tiere laufen also exakt denselben Weg wie ich auch um diesen umgestürzten Baum rum. Finde ich immer ganz cool. Wir ticken halt alle sehr ähnlich, könnten eigentlich auch da unten unter dem umgefallenen Baum durchlaufen. Da ist eigentlich, würde ich mal sagen, Platz genug. Aber nö, sie machen das so wie ich. Oder es sind größere Tiere, ne? So wie Rehe, Hirsche, aber auch Wildschweine. Die haben halt auch keine Lust, sich zu bücken. Ja, also die Tiere. Wie alt können Tiere in unseren Breiten werden? Tiere. Wir fangen mal an mit den ganz Großen, mit Hirschen. Das sind ja die, zumindest von der Körperhöhe her, die Größten vom Gewicht, können Wildschweine das durchaus toppen, mit 200 Kilo. Wildschweine können sehr schwer werden, aber die sind halt nicht so hoch. Also Hirsche, die können so 15 bis 18 Jahre alt werden, Wildschweine interessanterweise recht ähnlich. Rehe, interessanterweise recht ähnlich. Und Füchse, ein ganz klein bisschen weniger, vielleicht so 10. Wir gucken uns mal Vögel an. Wie alt können denn Vögel werden? Interessanterweise auch recht ähnlich. Auch so plus minus 15 Jahre. Also Rabenvögel, bisschen älter. Kleineren Vögel wie Rotkehlchen, vielleicht eher nur 10 Jahre. Ne? Also auch das, es liegt alles relativ eng beieinander. Vielleicht eine Ausnahme ist vielleicht der Uhu. Der kann schon so bis 60 Jahre alt werden. Aber auch in freier Wildbahn eigentlich auch nicht. Wir kommen gleich mal auf die Unterschiede. Was ist der Unterschied? Freie Wildbahn und Gefangenschaft. Naja, also logisch Gefangenschaft. Da werden sie halt in menschlicher Obhut gehalten. Aber das muss ja grundsätzlich nicht immer besser sein. Ne? Und wo waren wir stehen geblieben? Wir waren bei Vögeln, also auch alles recht ähnlich. Also das kann man vielleicht an der Stelle schon mal zusammenfassen. Die meisten Wildtiere größeren werden plus minus recht ähnlich alt, nämlich so um die 15 Jahre als Maximalalter. Das Durchschnittsalter liegt viel, viel niedriger. Das liegt vielleicht bei 2-3 Jahren oder 4 maximal. Warum? Weil halt sehr viele Jungtiere im ersten Lebensjahr umkommen. Aber da kommen wir gleich dazu. Jetzt gucken wir uns erstmal die kleinen Tiere an. Also zum Beispiel Insekten. Wie wär's denn damit? Wie wär's denn mit Schmetterlingen? Schmetterlinge leben so 2-3 Monate vielleicht, länger nicht. Es gibt auch Arten, so bestimmte Nachtfalter zum Beispiel, die werden ohne Mundwerkzeuge geboren. Also wenn sie denn dann als Falter schlüpfen. Also die können gar nichts fressen und können deswegen auch nur wenige Tage alt werden. Allerdings als Falter. Man darf ja nicht vergessen, gerade bei Insekten ist der größte Teil des Lebens sehr häufig als Larvenstadium. Zum Beispiel beim Maikäfer kann das mehrere Jahre sein, aber auch holzbewohnende Insekten, die verbringen oft mehrere Jahre als Larve im Holz zum Beispiel. Und als fertiger Käfer leben sie dann auch nur wenige Wochen. Also es ist sozusagen nur die Paarung, die dann in ein bestimmtes Stadium führt. Also wenn man Sex haben will, dann verändert man halt die Optik und lebt dann aber nur ganz kurz in diesem Vermehrungsstadium. Ich stehe gerade wieder mal, das glauben ja manche Leute immer nicht, in unverbissener Weißtannennaturführung. Ja, das ist schon, ist keine Obsession, keine Sorge. Aber es wird ja immer bezweifelt, dass das geht. Also hier sehen wir einen kleinen Trieb. Habe ich hier vor mir und schön ausgebreitet in die Breite. Die übrigen Zweige, hier, es kommt schon gleich die nächste, da sieht das genauso aus. Also überall unverbissene Weißtannen-Naturfähigung. Und wir hatten ja schon mal das Thema Jagd neulich. Das ist ja eigentlich ein Widerspruch zu relativ hohen Wildbeständen, die wir hier auch haben. Aber ihr wisst ja, wenn das oben drüber dunkel ist, und das ist es hier. Das sieht man natürlich jetzt im Winter nicht, weil die Laubbäume kein Laub haben. Aber über mir ist das Kronendach geschlossen. Das heißt, überall sind Zweige und im nächsten Frühjahr natürlich auch dann Blätter. Also jetzt demnächst, wenn die Bäume wieder austreiben. Und in dieser Dunkelheit leben halt diese kleinen Baumasketen, dieser kleine Nachwuchs. Und ist für Rehe deswegen extrem uninteressant. Okidoki. Ach, hier kommt aber... Das ist eine schöne, beeindruckende Weißtanne. Da muss ich jetzt einfach mal hingehen. Ja, keine Sorge, ich komme gleich wieder auf das Thema Tiere zurück. Aber wenn ich im Wald bin, mich hält nichts. Ich muss einfach gucken. Es ist wie so eine Schatzkammer, ein Wald. Und ich war ja hier in diesem Waldstück schon. Ihr wisst es ja selber. Also es ist ja mein Lieblings-Podcast-Studio. Und deswegen kenne ich hier eigentlich schon alles, aber es ist übrigens ein schönes Zeichen dafür, dass man überall, also auch wenn ihr so einen bestimmten Stadtpark habt oder so, oder eben nur ein kleines Waldstück, ihr könnt überall tolle Sachen entdecken. Hier ist übrigens, ich stehe jetzt hier gerade vor einem kleinen Weißtannen-Kindergarten, wo man sieht, alles voller kleiner Weißtannen, die hier versuchen, die Zeit zu überdauern, bis der Mutterbaum oder bestenfalls natürlich eine andere Baumart Platz zu machen. Ach ja, ist ja nicht zu fassen. Direkt in den Weißtannen anscheinend ein Reh übernachtet und hat sie nicht gefressen. So, hier ist diese beeindruckende, da muss ich auch mal gerade dran gehen, man muss Bäume einfach anfassen, um zu schauen, wie dick sind sie. Das ist eine große, beeindruckende Weißtanne, in der ich jetzt hier stehe. Die macht einfach ein gutes Gefühl. Für mich zumindest jetzt. Ja, ich bin abgeschweift. Muss ich gerade mal hier ein bisschen umgucken. Über das Lebensalter. Also Schmetterlinge, es gibt Falter. Wie zum Beispiel ein Zitronenfalter. Der kann schon so 10-11 Monate alt werden. Also auch kleiner Fuchs zum Beispiel oder Tagfaunorgel, die können auch sehr alt werden. Also als erwachsener Schmetterling. Warum? Das sind die Exemplare, die überwintern. Die werden besonders alt. Die haben natürlich nichts davon. Ne? Weil jetzt im Winter, da ist natürlich nichts, da machen die Ruhe. Ne? Die müssen ja Energie sparen. Die haben im Herbst, genau wie das Rehe, Hirsche, Wildschweine auch machen, sich Futter angefressen, gespeichert. Und davon zehren sie jetzt im Winter. Und zwar, indem sie völlig regungslos irgendwo sitzen. Da hat man natürlich auch nichts vom Leben, ne? Wenn man sehr alt wird, indem man quasi alles abschaltet. Also, naja, gut, aber sie werden jedenfalls alt. Jetzt kommen wir mal dazu, was gibt es denn überhaupt für Todesursachen? Also Todesursachen gibt es ganz viele. Die betreffen gerade bei Vögeln und bei Säugetieren mit großem, großem Abstand die Jungtiere. Jungtiere, also sie haben eine der höchsten Todesraten überhaupt. Ich weiß gar nicht, wie hoch die ist, 80-90% oder so. Jungtiere sterben schon im ersten Jahr. Warum? Weil sie unter anderem zum Beispiel sehr unvorsichtig sind. Und das ist eine Frage, die ich mir immer wieder stelle. Also ihr kennt das vielleicht von Vögeln, die bei euch zu Hause im Garten im Nistkasten gebrütet haben und dann die Jungvögel, gerade so zum Beispiel junge Blaumeisen oder so, die sitzen dann auf den Zweigen und man kommt mal total nah dran. Also die haben einfach kaum Scheu. Das ist aber auch bei jungen Füchsen, ja, auch übrigens auch bei jungen Wölfen, jüngeren Wölfen. Das sind ja die, wo es dann immer diese gefährlichen Wolfsbegegnungen gibt. Das sind sehr häufig Jungwölfe, die einfach neugierig sind. Genau wie Blaumeisen. Nur, ach Mensch, hier steht schon wieder so eine Riesenweißtanne. Es ist doch wirklich unfassbar. Das macht einfach Spaß, diese Methusalem-Bäume hier in diesem Schutzgebiet zu sehen. Ja, ich werde häufig gefragt, welcher Wald ist für dich am schönsten? Also ich mag ja am liebsten Wälder des Urwaldprojekts, ne, woran viele von euch sich ja schon beteiligt haben. Ne, könnt ihr schon ab einem Quadratmeter machen, diese Wälder langfristig schützen, weil ich einfach weiß, hier passiert nichts mehr. Also das ist eigentlich das Wichtigste. Natürlich schöne alte Bäume, ist natürlich auch klasse. Ne, ich sehe da vorne gerade so einen Höhlenbaum. Schöne alte Bäume ist natürlich das eine, aber das andere ist, dass man einfach weiß, hier können Bäume, aber auch die Tiere machen, was sie wollen. Dass ja nicht überall der Mensch rumfuscht. Und das sind Orte, bei denen man seine persönliche Energie auch wieder aufladen kann. Also ich jedenfalls, wenn man sieht, das funktioniert noch alles. Also hier haben wir zum Beispiel eine Buche, die hat einen Riss und der fault aus. Und man sieht in dem Riss so Bröselkram. Und dieser Bröselkram ist immer ein Zeichen dafür, dass hier Insekten aktiv sind. Also oft sind diese Bäume ja so richtig weiß bepudert. Das ist alles Insektenkot von holzfressenden Insektenlarven. Ja, also die Jungtiere, das sind die, die das erste Lebensjahr kaum überleben. Deswegen, also je gefährdeter die sind, desto mehr Nachwuchs hat die jeweilige Art. Logischerweise, weil es müssen ja ein paar dann alt werden, damit sie sich reproduzieren können. Und das ist auch ein Grund übrigens bei Pflanzen. Pflanzen produzieren ja irre viele Samen. Und so eine Buche zum Beispiel braucht 1,8 Millionen Bucheckern, damit aus einer Buchecker wenigstens eine erwachsene Buche wird. Also die Chance ist 1 zu 1,8 Millionen, dass so ein kleiner Buchenembryo mal groß werden darf. Weil bei Pflanzen ist das Risiko für die Jugend noch viel größer als bei Tieren. Aber es gibt eben auch Tiere, die enorme Vermehrungsraten haben, zum Beispiel Insekten. Ne? Die Borkenkäfer, die berühmten, haben irre hohe Vermehrungsraten. Aber auch Fliegen und so weiter legen ja alle hunderte von Eiern, damit wenigstens ein Tier erwachsen werden kann. Weil diese Tiere eben von anderen Tieren gejagt werden. Und je älter Tiere werden und je größer sie sind, desto weniger Nachwuchs haben sie. Also wenn man sehr alt werden kann, dann kann man sich ja über einen längeren Zeitraum reproduzieren. Dann braucht man pro Durchgang nicht so viel Nachwuchs. Also wenn wir mal an Wale denken, also einfach große Tiere, große Säugetiere auch. Also Wale zum Beispiel, weiß ich gar nicht, ob es überhaupt Zwillinge gibt. Also bei Rehen gibt es, oder Wildschweine, da gibt es ja noch viel mehr Geschwister pro Wurf. Aber gut. So, also und dieses erste Jahr versaut sozusagen die ganze Statistik. Deswegen wird oft gesagt, ja, Singvögel, die leben nur so 2-3 Jahre. Quatsch. Junge Singvögel leben häufig nicht, noch nicht mal ein Jahr. Aber wenn sie es denn mal geschafft haben, dann können sie eben durchaus 10, 15 Jahre alt werden. Oder sogar noch älter. Also unsere Krähe Coco zum Beispiel, die wir jetzt, ich glaube, 11, 12 Jahre schon kennen. Also wir hoffen ja, dass sie das erreicht, was so als Statistik angegeben wird. So plus minus 20 Jahre in freier Wildbahn. Dann hätten wir also noch sehr lange was von ihr und sie von uns. Gut, also das, ich weiß allerdings nicht, warum, das scheint ja überall so zu sein, die Natur das so eingerichtet hat, dass junge Tiere so unvorsichtig sind. Warum ist das so? Vielleicht ist Neugier ein wichtiger Überlebensfaktor und der Preis dafür ist, dass man halt schnell gefressen wird. Ja, denn das scheint ja tatsächlich überall der Fall zu sein. Ja, also Jungtiere sind unter anderem deswegen so, haben deswegen so eine kurze Überlebensrate, weil sie halt so unvorsichtig sind. Übrigens trifft das auch auf Jagd zu. Also Jägerinnen und Jäger schießen hauptsächlich Jungtiere. Also sie schießen eigentlich alles, was den Kopf rausstreckt. Und das machen halt überwiegend Jungtiere. Bei Hirschen zum Beispiel ist es bekannt, dass ältere Hirschkühe, die einen Rudel führen, bevor sie auf eine Lichtung raustreten, wo ein Hochsitz steht, erstmal schauen, ganz vorsichtig, sitzt jemand auf dem Hochsitz. Ne, wenn da jemand sitzt, dann kommen sie eben nicht raus. Dazu braucht man aber Erfahrung. Ne? Und die haben halt Jungtiere nicht. Also dass Jagd vorwiegend kranke Tiere beseitigt, das ist Quatsch. Jetzt kommen wir nämlich mal zu dem Thema, was passiert denn, wenn es mit Tieren anderweitig zu Ende geht. Also es stimmt, wir haben das Thema, sie werden gefressen. Also Unvorsichtigkeit ist ein hoher Todesfaktor. Dann natürlich Krankheiten, also hier bei uns auch. Da gibt es eine Reihe von Krankheiten, Infektionskrankheiten, zum Beispiel die Schweinepest, die jetzt teilweise Schlagzeilen macht, die befällt übrigens vorwiegend Jungtiere. Vielleicht, weil sie noch nicht so ein ausgereiftes Immunsystem haben. Das ist ja bei Menschen ähnlich. Ne? Also bei uns spielt das deswegen keine Rolle mehr bei Babys und bei Kleinkindern, weil es Impfungen gibt. Aber früher sind halt sehr, sehr, sehr viele Kinder gestorben an Krankheiten. Ne? Diphtherie und Tetanus und Masern und so weiter. Und übrigens darf man nicht vergessen, Krankheiten, die nicht tödlich sind, die können aber tödlich sein, wenn man nicht genug zu essen hat. Und das ist ein weiterer Faktor. Ein weiterer Faktor, gerade jetzt im ausgehenden Winter, da ist alles, was an Nahrung noch verfügbar war, vom Herbst weggefressen. Also wenn da noch Eicheln, Bucheckern waren, auch die letzten Kräutlein, die noch ordentlich Energie haben. Und dann hungert man. Man hungert die Fettreserven vom Leib. Das passiert bei Menschen ja auch, die hungern. Und die Frage ist, reicht das dann bis zum Frühjahr? Und für viele Tiere eben nicht. Die verhungern dann. Also wir haben das zum Beispiel bei, das ist der nächste Teil, der damit reinspielt, das Wetter. Wenn es viel Schnee gibt, dann können bestimmte Tiere nicht richtig jagen. Der Mäusebusser zum Beispiel, ne, der schön über den Wiesen kreist und nach Mäusen sucht. Und wenn da Schnee liegt, dann kann er das nicht. Und ich kann mich erinnern an einen sehr strengen Winter, da gab es dann massenweise verhungerte Mäusebussarde. Bei der Wildkatze ist es ähnlich. Eine Wildkatze hat keine spitze Schnauze wie ein Fuchs und die kann sich eben nicht durch den Schnee stürzen auf eine Maus, die da runterläuft, sondern die braucht Hänge, Berghänge, die besonnt sind, wo die Schneelage nicht so hoch ist, dass sie noch an die Mäuse drankommt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann stirbt sie halt. Das hat der Fuchs zum Beispiel so nicht. Okay, wir haben die Winterschläfer. Die haben ein noch größeres Problem. Wenn bei denen die Vorräte nicht reichen, dann wachen die einfach nicht mehr auf. Dann verhungern die im Schlaf. Also die können schon aufwachen, nämlich bei Störungen. Das ist übrigens das Nächste, was ganz gefährlich ist für Wildtiere, wenn sie Winterschlaf machen oder Winterruhe, je nachdem, und werden gestört. Dann fährt der Körper alles wieder hoch. Und dann verbrauchen sie logischerweise viel, viel mehr Energie, als wenn sie Winterschlaf machen. Weil im Winterschlaf ist der Herzschlag extrem abgesenkt, die Körpertemperatur abgesenkt. Man ist eigentlich völlig inaktiv. Und wenn das alles wieder hochfährt, steigt auch der Verbrauch. Und Nahrung gibt es ja noch keine. Ne? Also das muss eine lebensbedrohliche Situation sein, in der man dann alles wieder hochfährt. Und das können zum Beispiel leider eben auch Treibjagden sein. Aber auch Wärmeeinbrüche im Winter und so weiter und so fort. Also auch das ist lebensgefährlich. Was gibt es noch? Es gibt Parasiten, ne? So diese Rachendasseln, ganz fies bei Rehen. Ne? Die röcheln dann so vor sich hin. Bandwürmer, Trichinen und was es alles so gibt. Also Parasiten, es sind ja so grob 30% aller Tierarten der Welt sind Parasiten. Dann haben wir auch kaum noch auf dem Schirm, weil wir in unserer modernen Gesellschaft die Viecher natürlich weitestgehend beseitigt haben. Aber in der freien Wildbahn ist es natürlich weit verbreitet. Bei Haustieren übrigens auch. Selbst wenn man die entwurmt. Ich weiß es von unseren Pferden, beschäftigt sich mit dem Thema natürlich. Ganz wurmfrei kriegt man die nie. Ja. Also das ist, und wenn man dann geschwächt ist durch Nahrungsmangel, Krankheit und so weiter, ne, also, und dann kommen eben noch Würmer dazu oder andere Parasiten, dann kann das der Sargnagel sein. Also eine ganze Reihe von Dingen, die wir zumindest in unserer reicheren Industriegesellschaft kaum noch haben. Das ist in der Natur eben weit, weit verbreitet. Wir haben es übrigens gerade bei den Vögeln, Vogelgrippe, Virus, ne, was gerade in dieser Wintersaison zu enormen Verlusten an Wildvögeln geführt hat. Übrigens der Ausgangspunkt der Vogelgrippe, dieser Mutation, ist natürlich die Massentierhaltung von Vögeln. Also die allermeisten Vögel sterben ja übrigens in der Fritteuse, ne, so ungefähr. Ich weiß gar nicht, wie viele hunderte Millionen Hühnchen allein in Deutschland getötet werden. Aber gut, es sind ja keine Wildtiere. Wir wollten ja über Wildtiere reden. Wenn Tiere alt werden, gibt es auch andere Todesursachen. Also nehmen wir mal an, man hat die gefährliche Jugendphase überstanden, man hat die Krankheiten überstanden, diese ganzen Sachen überstanden. Dann wird man halt alt, ne, so wie wir Menschen auch. Und bei vielen Tieren setzt dann ein Zahnverlust ein. Also bei Wölfen zum Beispiel ist das ganz schlecht, wenn Zähne ausfallen, ne, dann kann man keine Beute mehr packen. Wölfe sind da allerdings sehr sozial und versorgen Alte mit. Das ist schon cool. Und kauen muss man ja eigentlich nicht groß, weil die schlucken die Dinger, die Brocken ja im Ganzen runter. Also wenn sie die vorgesetzt kriegen von ihren Familienmitgliedern, dann kommen die da schon über die Runden. Bei Pflanzenfressern sieht das anders aus. Sie können sich gegenseitig nicht füttern, tun die auch nicht. Und bei denen ist das Problem, die brauchen ihre Backenzähne, um die Nahrung zu zerreiben. Das knirscht auch immer so beim Kauen. Also wir hören das bei unseren alten Ziegen. Und da höre ich auch immer noch hin. Bei unserer Ältesten, die ist 15 Jahre alt, knirscht das noch, wenn sie Heu kaut. Weil wenn es irgendwann nicht mehr knirscht, dann könnten wir auf Heukops, das ist so eine Art Heupellets, wenn man die einweicht, wird das so ein Brei, da bräuchte sie gar nicht mehr kauen. Also mal gucken, wann der Zeitpunkt kommt, wo wir sie so ernähren. Aber in der Natur, ne, also wenn man nur noch auf den Leisten kaut, sozusagen ohne Zähne, dann geht es nicht mehr, dann verhungert man. Also das ist eine häufige Todesart, das Verhungern durch Zahnlosigkeit. Auch das gibt es beim Menschen ja schon lange nicht mehr, sicher seit Zehntausenden von Jahren nicht mehr, weil man eben zur Not irgendeine Suppe oder irgendeinen Brei kriegt. Dann geht es halt auch noch. Also, dass man im hohen Alter noch seine Zähne hat, stimmt. Ist auch eine moderne Errungenschaft. Und selbst wenn es keine echten sind. Aber draußen in der Wildnis ist Zahnlosigkeit eine häufige Todesursache für alte Tiere. Wir haben aber noch eine andere Todesursache, über die komischerweise recht wenig bekannt ist. Das ist das Thema Demenz. Ja, auch Tiere können dement werden. Also wir haben es bei uns an unserer alten Hündin erlebt. Die ist nachher wirklich nur noch im Kreis rumgegangen in ihrem Körbchen. Die ist knapp 15 Jahre alt geworden. Maxi hieß die Hündin. Und bei der sind quasi sämtliche Lichter ausgegangen, oben im Ohrstübchen. Wir haben auch sogar mal eine demente Ziege gehabt. Die ist dann einfach durch den Zaun und in irgendein Bachtal. Tobias hat die dann mit seinem Freund zusammengefunden. Das ist schon viele Jahre her. Also die haben völlig orientierungslos werden. Und dann, es ist völlig klar, demente Tiere werden natürlich ein besonders leichtes Opfer von Beutegreifern, ne? Weil die sich einfach nicht mehr orientieren können. Die werden dann auch unvorsichtig in Bezug auf sich verstecken und so weiter, ne? Es kann aber auch Schwerhörigkeit sein, ne? Also Hörverlust. Also wenn man nichts mehr hört, dann hört man halt auch keine Wölfe mehr oder keine Bären oder wen auch immer. Oder keine Jägerinnen und Jäger, ne? Und wird dann halt ein leichtes Opfer. Und in der modernen Zeit ist natürlich Jagd ein großes Thema. Also Jagd schießt insgesamt nach meinen eigenen Berechnungen weniger als das, was reproduziert wird durch Wildtiere. Also weniger als die Nachwuchsrate. Das heißt, Jagd reduziert den Wildbestand unterhalb der natürlichen Reproduktion. Aber es ist immerhin eine ziemliche Todesrate. Also allein bei Rehen zum Beispiel so ungefähr 1,3 Millionen. Es sind 1,1 Millionen, die geschossen werden und ungefähr 200.000, das ist eine weitere moderne Todesursache, werden durch den Straßenverkehr getötet. Ja, auch, und das sind natürlich auch wieder eher unvorsichtige, entweder Jungtiere oder während der Paarungszeit. Während der Paarungszeit werden Tiere unvorsichtig. Also ne, Rehe zum Beispiel, die tagsüber, gerade im Sommer, wenn es warm wird, sich paaren. Und wenn der Rehbock eine Ricke treibt, ne, die werden so getrieben, dann rennt er auch schon mal hinterher über die Straße oder treibt sie über die Straße. Also wenn man so im Sinnesrausch ist, dann achtet man nicht auf Gefahren. Und das kann natürlich auch bedeuten, es muss gar nicht der Straßenverkehr sein. Es kann natürlich auch, können natürlich auch Beutegreifer sein, auf die man dann nicht mehr achtet im Paarungsrausch. Also das, wenn die Hormone wallen, ganz, ganz schlecht in Bezug auf die Sicherheit. Ja, also wie auch immer, es geht dann ans Sterben. Und wenn Tiere sterben, dann ziehen sie sich in der Regel zurück. Irgendwo in ein geschütztes Versteck. Das kann, also man weiß, verletzte Tiere zum Beispiel, die gehen dann auch in solche Bachtäler rein. Ich stehe hier gerade an einem, ne, also von, wenn die angeschossen sind zum Beispiel, oder es kann ja auch sein, dass sie von einem Beutegreifer verletzt worden sind, dass sie in so ein ruhiges Bachtal reingehen und sich dann zum Beispiel, wenn es Sommer ist, kühlen. Ne? Also wenn man da Fieber bekommt, ne, so wird man sehr, sehr warm. Wir kennen das bei uns von Wadenwickeln, die man dann macht. Das machen die sich quasi selber, indem sie sich in solche feuchten Becher entweder gesuhlen oder eben auch in Bäche reinlegen. Ziehen sie auf jeden Fall zurück, sondern sich ab. Das ist natürlich, wenn man in einem Herdenverband lebt, ist das natürlich doppelt sinnvoll, weil man die Herde nicht gefährdet. Weil Tiere, die leicht zu erbeuten sind, ziehen natürlich Beutegreifer an. Und ein Tier, was im Sterben liegt, ist natürlich super leicht zu erbeuten, weil es sich kaum noch wehren kann. Die ziehen sich dann zurück. Ob das mit aus Rücksichtnahme passiert, das weiß ich nicht. Also ich würde mal vermuten, es liegt eher daran, dass sie ihre Ruhe haben wollen. Also ihr kennt das vielleicht, wenn ihr krank seid. Ne, dann wollt ihr nicht im größten Trubel sein. Wollt ihr euch auf die Couch oder ins Bett legen, eure Ruhe haben. Und ich glaube, die Tiere ziehen sich zurück, weil sie ihre Ruhe haben wollen. Ne, die merken, aha, da geht irgendwas in mir vor. Vielleicht sind sie etwas bedöselt, vielleicht tut ihnen was weh. Wie auch immer, sie möchten auch nicht von in irgendwelche Rangordnungsrangeleien in der Herde, im Rudel verwickelt werden. Ne? Auch dazu braucht man Kraft. Und da gibt es auch schon mal so freundschaftliche Knuffe. Also es muss gar nicht immer ein Gekämpfe sein. Gerade Rudel sind ja häufig Familienverbände. Das muss gar nicht böse gemeint sein, aber das kann natürlich nerven, wenn man angeschossen ist. Also jetzt im gesundheitlichen Sinne einfach krank ist. Ne? Oder wenn es eben zu Ende geht. Wir haben das mal bei einer alten Ziege, wir hatten ja früher viel mehr Ziegen, jetzt haben wir nur noch zwei, die ihr Gnadenbrot genießen und dann werden wir aus der Tierhaltung aussteigen. Aber wir hatten früher eine etwas größere Herde und es war eine der ersten Ziegen, die wir gekauft haben. Als es mit ihr zu Ende ging, hat die sich offensichtlich auch abseits gelegt. Wir haben sie dann gefunden auf der Weide, war entfernt von der Herde und ist offensichtlich ganz friedlich eingeschlafen, ne, in ganz normaler Liegehaltung. Wenn die Tiere dann gestorben sind, dann gehen sie zurück in den Kreislauf der Natur. Das haben wir heutzutage leider viel zu wenig, wie das Experiment, ich glaube Uni Würzburg war es, gezeigt hat in verschiedenen Nationalparken, zum Beispiel im Nationalpark Eifel. Dort wurden Rehkadaver ausgelegt, um mal zu schauen, was dann so passiert. Und plötzlich waren dort so plus minus 20 Gänsegeier, die es in Deutschland ja gar nicht gibt. Die tauchten dann plötzlich da auf der Wildkamera. Müssen wir mal gucken, im Internet, da gibt es ein Bild dazu. Ah, ich verlinke euch das mal. Ich stelle den Link dazu ein, zu diesem Bild. Da könnt ihr es euch mal anschauen. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass diese Gänsegeier, da gibt es auch telemetrierte Exemplare, die fliegen teilweise von Spanien bis Dänemark Patrouille, um zu schauen, wo gibt es Tierkadaver. Ja, und selbst wenn sie offensichtlich kaum oder gar nicht fündig werden, hält sie das nicht davon ab, das immer wieder zu probieren. Und innerhalb von kürzester Zeit, also das sind ja nicht 20 Gänsegeier gewesen, die da über Deutschland geflogen sind, das muss sich irgendwie rumgesprochen haben. Man weiß aber nicht wie. Also es ist schon wirklich irre, wie Natur funktioniert. Und es gibt eben viel zu wenig solche Kadaver. Man weiß, dass Kadaver logischerweise eine Wirkung für das Ökosystem haben. Also rings um den Kadaver verändert sich das Ökosystem, weil es auf einmal mehr Nährstoffe gibt für Pflanzen, ne, aber natürlich auch für Tiere. Also von Insekten angefangen, wir hatten ja hier mal eine Podcast-Folge mit Marc Benecke, ich weiß gar nicht mehr, wie sie sich offiziell nennen, Kriminalbiologe, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, der untersucht ja zum Beispiel, wie lange Leichen schon irgendwo liegen anhand von Insektenbefall. Es gibt je nach Stadium eben unterschiedliche Insekten, die sich von so einer Leiche ernähren. Also für die Insektenwelt ist es ganz wichtig, für die Insektenvielfalt ist es ganz wichtig, dass es Kadaver, oder sagen wir mal besser, Tierleichen gibt. Aber auch für die Pflanzenwelt, dieser Düngereffekt kann übrigens sehr, sehr lange anhalten. Es gibt so makabere Untersuchungen über Menschen, die vor Jahrhunderten irgendwo bestattet worden sind, wo man bis heute anhand der Vegetation sieht, dass sie an der Stelle anders ist. Und früher gab es eben, also bevor der Mensch das hier alles verändert hat, gab es eben überall in der Natur Kadaver. Und nicht jeder Kadaver wurde von Beutegreifern gefressen. Viele natürlich schon. Aber diese Beutegreifer, die machen ja irgendwann ihr großes Geschäft und düngen dann ihrerseits wieder den Boden. Und es bleibt ja häufig etwas übrig von solchen Kadavern, nämlich die Knochen. Und bei den Knochen ist es so, die findet ihr im Wald auch kaum. Also die allermeisten oder sehr, sehr viele von den großen Tieren werden ja jagdlich genutzt. Also das Fleisch verwertet, die Knochen dann entsorgt. Oder Kadaver, die man an der Straße findet. Manche werden einfach in den Wald gebracht, manche von der Tierkörperbeseitigung abgeholt. Aber der größte Teil unserer Landschaft ist ja Kulturland, der landwirtschaftlich genutzt wird. Und landwirtschaftliche Kadaver, also von Kühen, Schweinen und so weiter, die landen natürlich in der Fleischtheke und nicht in der freien Natur. Und also auf all diesen Flächen findet das nicht mehr statt. Und das ist halt ganz wichtig, weil diese Knochen, kommt hier gerade noch ein Hubschrauber angeflogen, also das gibt es halt auch im Wald. Diese Knochen werden von anderen Tieren genutzt. Die werden von Mäusen benagt. Die werden auch von Eichhörnchen benagt. Die werden von allen möglichen Tieren benagt, weil die Kalk brauchen. Ja, Kalk und Mineralien. Das ist so ein bisschen sowas wie ein Salzleckstein für Kalk. Also deswegen, Knochen findet ihr auch selten im Wald. Also ganz, ganz selten. Übrigens, selbst Hirschgeweihe werden angefressen. Habe ich schon oft gesehen von Mäusen. Bei Zähnen kann ich es mir nicht vorstellen. Also eigentlich müssten die Zähne alle übrig bleiben. Aber so kleine Zähne, die übrig bleiben, die sieht man natürlich auf so einem Waldboden auch nicht. Also zwar, ich meine, ich würde denken, dass Zähne eigentlich viel zu hart sind. Aber Knochen, bis hin zu Geweihen. Geweihe sind ja auch Knochen, ne? Einfach nur Knochen. Die werden gefressen. Und deswegen ist einer der Gründe, warum man in so einem Wald, obwohl auch hier immer noch jede Menge Tiere natürlich sterben, also Rehe, Wildschweine, Hirsche, alles, was so bejagt wird, okay, da wird ja sehr viel abtransportiert, aber bei Eichhörnchen, bei Mardern, bei Vögeln und so weiter, da macht das ja keiner. Und trotzdem findet man in der Landschaft, obwohl hier ständig Millionen von Vögeln sterben, findet man nicht die Schädel oder Mäuse. Ne? Wie viele Millionen oder Milliarden Mäuse jedes Jahr sterben. Die werden eben nicht alle gefressen, die sterben auch mal so. Da findet man die Schädel und das Ganze nicht. Also es geht alles wieder in den Kreislauf der Natur zurück, ist auch ganz, ganz wichtig. Und da entstehen dann eben ganz besondere Hotspots, in denen sich Landschaft ein bisschen verändert. Das gehörte ursprünglich alles mit dazu. Und das ist in unserer modernen Zeit ein bisschen verloren gegangen. Übrigens, wenn ihr Kadaver findet, an frische Kadaver, würde ich nicht mit Kindern spielen gehen, um es so zu nennen, oder entdecken, irgendwelche Sachen entdecken wollen. Da würde ich ein bisschen auf Distanz bleiben, also nicht anfassen. Aber alte Schädel, ne, die schon so bemoost sind, also wo man eindeutig sieht, das ist schon sehr, sehr lange her, dass das Tier gestorben ist. Die kann man natürlich mal untersuchen. Habe ich auch schon oft gemacht, ist ja auch mal interessant. Ne? Was man übrigens nicht machen darf, wenn da noch Geweihe dran hängen, dann darf man die nicht mitnehmen, ne? Weil das zählt als Jagdbeute. Und wenn man Geweihe mitnimmt, dann wäre das Wilderei. Es gibt eine Reihe von Bestimmungen, dass man bestimmte Dinge nicht mitnehmen darf. Bei Federn zum Beispiel, Vogelfedern darf man auch nicht sammeln. Ne? Ist auch strengstens verboten. Aber zu Schädeln oder Wildtierknochen generell fällt mir jetzt eigentlich keine Bestimmung ein. Gut, ich meine, so eine Wildtierschädelsammlung im Regal macht sich wahrscheinlich auch nicht so ganz doll. Aber wenn ihr das denn machen wollt, dann könnt ihr die natürlich auch zu Hause erstmal abkochen. Ne? Kochen in einen alten Topf, mal ordentlich auskochen. Und dann kann man sowas natürlich auch mal aufheben. Ich finde es ja grundsätzlich auch interessant, ne? Dass man mal die Unterschiede sieht. Wildschweine, so ein Allesfressergebiss oder Rehe, ne? Typische Pflanzenfresser. Mit ganz anderen Backenzähnen, ganz anderen Schneidezähnen oder ein Fuchsschädel und so weiter und so fort. Ne, könnte man also durchaus sammeln, aber naja, hat so ein bisschen was Morbides. Ich weiß nicht. Aber okay, also nur, es ging nur darum, also wenn ihr sowas im Wald habt oder findet, kann man ruhig mal aufheben, sich angucken, wenn es nicht frisch ist. Ne, also es ist im Zweifelsfall, riecht man das ja auch. Also wenn es stinkt, nicht gut, Finger weg. Ne, oder sogar da noch Fleischreste dranhängen oder Fellreste, dann bitte nicht. Aber wenn das schon so veralgt und vermoost, der Schädel, dann ist das kein Problem. Gut, ihr Lieben, das war eine Podcast-Folge zum Thema, wie sterben Tiere. Ne, ich finde, das ist ein wichtiges Thema. Blendet man komischerweise so ein bisschen aus wie bei uns in der Gesellschaft. Haben wir aber diesmal nicht gemacht. Ich hoffe, ihr fandet es spannend und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, ihr Lieben. Also, macht's gut und ich freue mich auf unsere nächste gemeinsame Sendung. Tschüss! Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr würdet uns wirklich einen großen Gefallen tun, wenn ihr diesen Podcast abonniert auf eurer Plattform, wo ihr jetzt dabei wart. Links zu dem Podcast gibt's in den Shownotes, könnt ihr nachgucken. Und ihr könnt uns natürlich auch schreiben, entweder auf Spotify, in den Apple-Kommentaren oder ihr könnt auch an podcast@wolebens-waldakademie schreiben. Einmal im Monat beantworte ich dort eure Fragen. Bisher habe ich alle geschafft. Und wenn ihr mögt, könnt ihr jetzt noch ein bisschen Waldatmosphäre hören. Die ist hier bei uns an der Waldakademie im Wald aufgenommen worden.